Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf den Westerwaldsteig. Warum hier Marmor, Stein und Eisen spricht, erklären wir. Unser Weg führt über eine Hängeseilbrücke an einem Kloster vorbei, auch in eine Brennerei. Wir kommen dabei sogar ans Ende dieser Welt. Viele Geschichten um diese zertifizierte Wanderstrecke mit unter anderem diesen Gästen.
Hi, mein Name ist Maja Büttner vom Westerwald Touristik Service.
Jonas Klöckner von der Birkenhof Brennerei in Nissertal und ich bin Destillateurmeister.
Ich bin die Odette Freitag vom Hotel zur Post in Waldbreitbach.
Ich bin der Ivo Rücker vom Wegemanagement des Westerwaldsteigs.
Ich bin die Jennifer Siebert aus dem Westerwald von der Kreisverwaltung in Altenkirchen.
Hallo, ich bin der Michael Volkwein vom Geopark Westerwald-Lahn-Taunus.
Der Geopark und ein romantisches Weihnachtstal sind weitere Themen auf dem Westerwaldsteig auf Schusters Rappen heute. Und dazu wünsche ich ganz viel Spaß. Gleich geht's los.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir laufen heute gedanklich auf einem Wanderweg, der durch zwei Bundesländer führt, Hessen und Rheinland-Pfalz. Dieser Weg ist benannt nach einem markanten und bekannten Gebirge. Es geht um den Westerwaldsteig. Ja, der Westerwald selbst verteilt sich sogar über drei Bundesländer, denn er liegt südwestlich des Dreiländerecks von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wiesen, Hügel, Flüsse und Seen prägen das Bild im Westerwald und ein Lied aus den 30er Jahren voriges Jahrhundert hatte diese Region sogar weltberühmt gemacht. Es wird bei uns um viel Natur gehen, um Schätze über und unter der Erde. Aber auch Historiker kommen im Westerwald auf ihre Kosten. Es gibt viele sehenswerte Klöster und Kirchen. Weiter Westerwald, für den ein oder anderen vielleicht noch ein weißer Fleck auf der Deutschlandkarte ist, ortet uns zu Beginn Maja Büttner geografisch ein. Sie ist Geschäftsführerin beim Westerwald Touristik Service und wir beginnen eben mit der bekanntesten musikalischen Liebeserklärung an das heutige Radioreiseziel. Eine Feststellung, die jedoch meteorologisch nicht immer zutrifft.
Oh, du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein.
Maja, was macht den Westerwald als Wanderregion aus, auch zum Beispiel verglichen mit anderen Wanderregionen in Deutschland?
Ja, der Westerwald ist eine harmonische Mischung aus sanften Hügeln, wir haben viele Fernblicke, dichte Wälder, wir haben viele Seen und auch Flusstäler und hier kann man die frische Luft einfach noch genießen und auch vom Alltag abschalten. Wenn man jetzt beispielsweise aus der Stadt kommt, kann man hier die unberührte Natur noch erleben. Wir liegen ja relativ zentral zwischen Köln und Frankfurt, haben auch viele Städter, die hier einfach mal von der Arbeit, vom Stress abschalten wollen und hier gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Wanderwegen, die durch verschiedene Naturschutzgebiete führen und hier kann man dann eben auch seltene Pflanzen und Tierarten entdecken. Ein Beispiel dafür ist die Krombachtalsperre, die als Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist und da kann man eben zahlreiche ja, seltene Sumpf- und Wasservögel sehen, die dann Brutplatz haben. Wir haben auch Naturparke, zwei Stück, den Naturpark Nassau und den Naturpark Rhein-Westerwald. Die bieten eben auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, die Natur- und Tierwelt der Region zu erkunden.
Ich komme aus einem Land, wo der Ginster blüht, wo man bis zum Horizont nur Wald und Wiesen sieht. In dem Land bin ich daheim und davon singt mein Lied. Ich bin aus dem Westerwald. Manche sagen, dieses Land schuf der Herrgott in Zorn, denn hier gäbe es ja nur kalten Wind, Gestrüpp und Dorn. Doch auch hier werden fröhliche Kinder geboren. Ich bin aus dem Westerwald.
Was man aber auch noch hervorheben muss, ist die Gastfreundschaft der Westerwälder. Wir werden liebevoll als Basaltköpp bezeichnet, Wälder-Basaltköpp. Und wir haben eben hier sehr viele herzliche und gastfreundliche Menschen, die Besuchern gern auch ihre Heimat näher bringen.
Es gibt Leute, die behaupten, wir da hinterm Wald wären umgehobelt und wir hätten Köpfe aus Basalt. Doch wir haben warme Herzen, schicke Mode lässt uns kalt. Wir sind aus dem Westerwald.
Wir haben auch ein gutes ausgebautes Netz an Wanderwegen. Es gibt unterschiedliche Fitnesslevel. Wir haben die kleinen Weller beispielsweise. Die sind zwischen 2 und 8 Kilometern lang. Ideal für gemütliche Naturerkundungen. Und die Weller-Touren, das sind zertifizierte Rundtouren von 9 bis 21 Kilometern Länge. Die eignen sich perfekt für beispielsweise eine Tageswanderung. Und für diejenigen, die jetzt längere Etappen bevorzugen, haben wir 3 Hauptwege zur Auswahl. Den Druidensteig, den Wiedweg und der Westerwaldsteig.
Und dieser Westerwaldsteig ist ja das Thema unsere Radioreise, an dem wir uns gedanklich bewegen werden. Er verbindet die Region vom hessischen Herborn im Osten bis nach Bad Hönningen bereits am Rhein. Was macht, Maya, aus deiner Sicht diesen Fernwanderweg so besonders?
Ja, es sind 235 Kilometer, über 16 sehr abwechslungsreiche Etappen. Und während der Wanderung lernt man eben den Westerwald von seiner ganzen Vielfalt und ganz anderen Seite kennen. Und entlang vom Steig kommt man auch an einer Vielzahl von Gewässern vorbei, darunter die berühmte Westerwälder Seenplatte mit ihren 7 Stauseen. Die wurde im 17. Jahrhundert von Menschenhand tatsächlich angelehnt und diente damals zur Fischzucht. Und heute laden eben der Postweiher beispielsweise und auch der Dreifelder war ja zum Schwimmen, zum Bootfahren und zum Entspannen ein. Und es gibt auch jeweils einen Campingplatz in der Nähe. Und neben den Seen gibt es auch zahlreiche Bäche und Flüsse, wie die Nister, die Wied, der Heisterberger Weiher beispielsweise, die den Wanderer auf seinem Weg durch den Westerwald begleiten. Darüber hinaus haben wir viele verschiedene Städtchen wie Herborn, Hachenburg und auch historische Klöster wie Marienthal und Ehrenstein, die eben auch kulturelle Höhepunkte am Westerwaldsteig bieten.
Er ist als Qualitätsweg Wanderwares Deutschland zertifiziert. Man kennt Zertifikate von Hotels, da gibt es die Wellness Hotels, die Klassifizierungen. Was verbirgt sich hinter dem Zertifikat eben Qualitätsweg Wanderwares Deutschland?
Ja, das Zertifikat ist vergeben vom Deutschen Wanderverband und das stellt eben sicher, dass Wanderwege deutschlandweite Standards erfüllen und den Wanderern dann auch eine qualitativ hochwertige Erfahrung bieten. Das dient ein bisschen als Orientierungshilfe und garantiert auch eine Infrastruktur vor Ort, die eben ausgezeichnet ist. Für die Analyse wird der Westerwaldsteig in 4 Kilometer lange Abschnitte unterteilt, von denen es dann knapp 60 Stück gibt. Und jeder Abschnitt wird dann anhand von Wahlkriterien und Kernkriterien überprüft, um sicherzustellen, dass er eben den festgelegten Standards entspricht.
Oh, du schön.
Heino singt es in einem Satz, das, was wir heute erleben wollen, jedenfalls ein Stück des Westerwaldes, sicher sein bestes Stück, der Westerwaldsteig. Im Westerwald, da pfeift der Wind so kalt, heißt es ja im Lied. Nicht so hier bei uns, wir haben kuschelige Wandertouren im Programm. Die Radioreise mit Alexander Tauscher läuft auf dem Westerwaldsteig. Der Westerwaldsteig ist der große Wanderweg dieser Region. Er verläuft auf 235 Kilometern auf insgesamt 16 Etappen. Dieser Fernwanderweg bietet Natur und Erlebnisse, Ruhe und Aufregung. Über zum Beispiel große und kleine Steinkammern oder auch die Schauhöhle Herbstlabyrinth spricht gleich Michael Volkwein vom Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Wer jetzt einen umzäunten Erlebnispark erwartet, der liegt völlig falsch, denn der Geopark ist naturpur, verteilt auf mehrere Landkreise. Es ist ein Geopark der Rohstoffe, in dem Marmor, Stein und Eisen sowie Ton die Hauptattraktionen sind.
Der Westerwald ist da geologisch ziemlich bunt und insbesondere begleitet einen am Westerwaldsteig der Basalt. Das ist so ein ganz hartes Gestein und erzählt von der vulkanischen Geschichte nur 25 Millionen Jahre.
Geologisch ein kurzer Zeitraum wahrscheinlich.
Ziemlich kurz, genau. Aber spannend. Ne? Das war dann ein hartes Gestein und das hat sich immer noch bis heute auf die Menschen übertragen. Wir reden nämlich auch von den Leuten hier von den Westerwäldern, Basaltköpfe.
Wird so als Adjektiv genommen, genau. Für das, dass sie sturköpfig sind, oder?
Ja, angeblich sind die sturköpfig. Ich gehöre ja auch dazu. Also ich kann das nicht behaupten.
Die Steine, trifft man die am Wegesrand oder gibt es spezielle Ausgrabungen?
Man trifft die tatsächlich am Wegesrand und zwar mitten auf dem höchsten Punkt des Westerwaldsteiges an der Fuchskraute. Da gibt es den Ketzerstein und das ist so ein Stück Basalt. Weil der so hart ist, ist er übrig geblieben. Die Erosion hat ihn nicht wegnagen können, Frost und so weiter macht ihm fast nichts aus. Und deswegen liegt dieser große, eindrucksvolle Stein direkt am Steig immer noch heute in der Landschaft.
Also an dem kommt man nicht vorbei?
Ja. An dem kommt man nicht vorbei und weil das Zeug so hart ist, kommt man überall nicht dran vorbei. Montabaur, selbst hier sehen die Pflastersteine auch aus Basalt.
Und nun kommen die Steine ja nicht von irgendwoher, hat die alle das ist eine geologische Entwicklung. Warum gerade hier in diesem Gebiet, im Westerwald, diese Ansammlung von so vielen Steinen?
Weil sich genau hier ein Hotspot in der Erde befand, also eine heiße Magmakammer. Und vor diesem langen Zeitraum ist das eben dann durch Erdspalten hier ausgetreten. Meistens gar nicht so spektakulär, aber das Ergebnis ist, dass der Westerwald insgesamt sehr hoch liegt. Ja. Und an den Rändern, am dem Beginn und am Ende vom Westerwaldsteig in Herborn oder in Bad Hönningen jeweils, das Dilta, das Rheintal, da geht es dann ganz steil runter.
Ist es heute in irgendeiner Form noch aktiv? Gibt es irgendwelche winzigen Eruptionen noch?
Nein, nein, das ist vorbei. Da müssen wir in die Eifel gehen, da zittert manchmal die Erde. Hier ist es sehr, sehr harmlos.
Deswegen auch für Wanderer völlig ungefährlich. Es gibt aber einiges zum Erleben, zum Beispiel die Schauhöhle. Die Schauhöhle Herbstlabyrinth.
Die ist nämlich aus einem ganz anderen Stein geschnitzt sozusagen. Das ist der Kalkstein. Das war früher mal ein Riff. Wir lagen nämlich mal mit der ganzen Gegend hier am Äquator, kaum zu glauben. Und das ist noch viel länger her, 380 Millionen Jahre. Aber das muss man sich nicht unbedingt merken, verdammt lang her jedenfalls. Und da gab es ja einen Korallenriff und das ist zu Kalkstein geworden. Und der liegt heute an der Erdoberfläche. Dann erodiert der ist ganz weich. weich, dieser Kalkstein. Es entstehen Höhlen, zum Beispiel eine wunderbare Tropfsteinhöhle, das Herbstlabyrinth.
Ist die ausgebaut touristisch oder einfach eine Naturhöhle?
Das Herbstlabyrinth selber ist ausgebaut und zwar sehr gut sogar, vorbildlich gemacht worden. Mit einem Steg geht man durch diese tolle Tropfsteinwelt hindurch, mit tollen Führungen auch. Sehr schön angeleuchtet das Ganze in dem gesamten Gebiet. Da gibt es auch noch eine Georoute, den Karstlehrpfad. Da kann man auch eine Höhle einfach so besuchen und hindurch krabbeln. Ich sage aber immer, Leute, guckt nicht oben an die Höhlendecke.
Weil sonst
sieht man die großen Spinnen.
Und du sagtest ja, der Westerwald lag mal am Äquator. Das heißt, hier war auch eine ganz andere Vegetation damals.
Genau, und das ist mehrfach in der Erdgeschichte passiert. Die Erdteile wandern ja so auf der Erdoberfläche quasi hin und her. Und heutzutage liegen wir eben in den mittleren Breiten. Allerdings hat es sich auch hier, gibt es mal Klimaveränderungen. Und die jüngsten waren noch gar nicht so lange her. Eben diese besagten 25 Millionen Jahre. Und da sind dann ganz besondere Bedingungen gewesen. Und die haben ganz besondere Tiere hervorgebracht.
Ist es zum Beispiel die Stöffelmaus?
Genau. Die hat nämlich in einem fast tropischen Wald gelebt. Es ist eine Maus gewesen. Jetzt stellen Sie uns heute vor, sie ist gefunden worden als Fossil im Stöffelpark, eines unserer Geoinformationszentren zum Basalt eigentlich. Und wo hat man die gefunden? Nicht in einem Basalt, das geht ja gar nicht, ein vulkanisches Gestein, sondern in Schiefer, der unten drunter liegt. Und warum liegt der noch unten drunter? Weil der Basalt ihn geschützt hat. Es gab einen See, der ist vom Magma zerstört worden, das flüssige Magma, heiß, ist in den See gelaufen. Und diese Maus, die ist wohl irgendwann mal gestorben gewesen, in den See gefallen vorher und die wurde dann im Schiefer geschützt. Und heute haben wir sie ausgraben können und das Tolle ist, die ist im Stöffelpark ausgestellt, in einem goldenen Schrein. Weil sie so wertvoll ist. Man hat auch nur eine gefunden bisher. Und man kann sogar noch das Fell erkennen, obwohl das so lange her ist.
Und gerade auch das Thema Stöffelmaus ist ja auch eine Etappe, die dann für Kinder wiederum geeignet ist.
Sehr gut geeignet. Im Stöffelpark gibt es auch extra Führungen für Kinder. Und das Ganze ist natürlich auch sehr anschaulich gemacht mit so einer Maus. Die hat wahrscheinlich so Flughäute zwischen den Vorderfüßen und den Hinterfüßen gehabt und ist immer auf Bäume geklettert und dann so ein Stück von Baum zu Baum geklitten. Muss wohl sehr spannend gewesen sein.
Ja, die Stoffelmaus, die macht heute noch von sich reden, ebenso wie auch der Ton im Westerwald von sich reden macht. Nicht nur als Rohstoff für die Industrie, auch im Handwerk wird er verwendet. Die Arbeit mit Ton hat eine lange Tradition. Jedes Jahr zieht es viele Besucher zum europäischen Keramikmarkt in Hörgrenzhausen und auch zum europäischen Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach. Deutschland hat so viele schöne Orte, um Urlaub zu machen. Wir hätten heute wieder tolle Vorschläge, nämlich den Westerwaldsteig, vorgestellt in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Von Herborn im Osten bis nach Bad Hönningen am Rhein im Westen führt der Westerwaldsteig über 235 Kilometern vorbei an zum Beispiel bizarren Basaltfelsen und tiefen Schluchten quer eben durch den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus. Hier zeigen sich die unterschiedlichsten Gesteine aus verschiedenen Phasen der Erdgeschichte, zum Beispiel Sandsteine, Schiefer und Kalke, Erzlagerstätten aus dem Erdaltertum oder auch jüngere Basalte und Töne. Und außerdem steigt das Mineralwasser entlang von Bruchlinien auf und wird in vielen zum Teil sehr bekannten Quellen gefasst, abgefüllt und weltweit vertrieben. Verteilt über den Park liegen die Geoinformationszentren, in denen sich die Wanderer einen kompakten Überblick verschaffen können. Ein Beispiel ist die Grube Fortuna als großes Bergwerk, in dem bis Anfang der 1980er Jahre Rot- und Brauneisenstein abgebaut wurde und dessen Türen heute den Besuchern offen stehen. Stein auf Stein, jetzt weiter mit Michael Volkwein vom Geopark.
Stein auf Stein.
Kommen einige Schweizer Touristen zu euch? Ich nehme an, weil es hier günstiger als in der Schweiz ist, aber ihr habt auch eine eigene Schweiz hier in der Region.
Genau, die Kroppacher Schweiz. So nennt man im Allgemeinen eben auch in anderen Teilen Deutschlands ein Gebiet, wo es schluchtartig eingetieft ist. Und diese Kroppacher Schweiz ist eben ein Bereich, wo der Fluss Nister in schönen Määndern, also in schönen Kurven hin und her fließt und sich ganz tief eingeschnitten hat. Und auch das wieder eine Folge dieser Erdgeschichte, dass es eben hier eine harte Decke gab und der Fluss, einmal hat er sie durchbrochen und dann hat er sie eben eine Schlucht gebildet, und durch die man heute wandern kann.
Schwierigkeitsgrad ist ja hoch dort, oder geht es?
Nein, das geht, das ist kein Problem.
Das andere, was auch bemerkenswert ist, in Hachenburg, das Landschaftsmuseum Westerwald. Bei Landschaftsmuseum Westerwald denkt man ja immer an verkrustete Museen, etwas Langweiliges. Wie ist es da?
Genau das Gegenteil ist der Fall. Also das Landschaftsmuseum Hachenburg ist natürlich keinesfalls so ein eingestaubtes Landschaftsmuseum. Nein, das ist genau das Gegenteil. Das ist eine sehr toll gemachte Ausstellung, die unter anderem auch über die Rohstoffe des Westerwaldes berichtet, aber auch über das Leben, das früher karge Leben auf dem Westerwald. Dort gibt es sogar noch eine kleine Schule, so dass Kinder also sehen können, wie früher man in einer kleinen Schule gesessen hat, in einem Dorf. Das gesamte Spektrum des Westerwälder Lebens wird dort eben gezeigt.
Also auch kulturhistorisch, nicht nur Geologie, auch Brauchtum,
genau.
Geschichte, all das. Ja.
Ja, Brauchtum. Zur Kulturhistorie gehören ja auch die Berufe dazu, auch die Berufe der Leute früher, vom Bauer bis zum Steinhauer im Steinbruch, eben wird dort alles erzählt und erklärt.
Denn als ich zum ersten Mal das Wort Geopark hörte, dachte ich, das ist was Umzäuntes, Eingegrenztes, ein Park mit Exponaten bzw. ein Park innerhalb eines Naturschutzgebietes. Aber so ist es ja nicht. Das gesamte Gebiet ist eben Geopark.
Genau, der gesamte Westerwald gehört dazu, zu diesem Geopark. Der geht dann sogar noch ein Stückchen über den Westerwald hinaus. Das ist im Grunde genommen einfach nur eine Kulisse, in der man bestimmte Themen behandelt. Und ein Nationalpark ist ja auch viel größer und hat keinen Zaun drum, ne? Oder ein Naturpark.
Noch ein anderer Geoblick, den du empfehlen kannst hier im Westerwald?
Ja, es gibt einen tollen Geoblick, nämlich den Bertenauer Kopf. Da haben wir einen super Aussichtspunkt bis zum Siebengebirge und in die Eifel kann man dort schauen. Und ist schon fast am Rhein, guckt auch runter ins Rheintal. Und der Bertenauer Kopf ist auch der Aussichtspunkt auf dem Westerwaldsteig zu einer kleinen Georoute, eine kleine Rundtour. Die heißt von Basalt und Buntmetallen. Unter diesem Basalt lag nämlich manchmal noch ein Schatz. Also Buntmetalle, Kupfer zum Beispiel gehört dazu. Und das ist in früheren Zeiten hier auch abgebaut worden.
Werden heute noch hier Rohstoffe abgebaut?
Ja, also Eisen, Kupfer und so weiter nicht mehr, aber es werden noch abgebaut. Der Kalkstein zum Beispiel. Wenn Sie ein anständiges Kind heute Morgen waren, dann haben Sie sich ja die Zähne geputzt. Ne? Ja. Vermutlich war Kalkstein in der Zahnpasta. Vielleicht kam er sogar hier aus der Gegend. Aber auch der Basalt selber wird noch abgebaut, weil es eben so ein hartes Gestein ist. Da macht man Schotter draus für die Bahnlinien zum Beispiel oder für Beton und so weiter. Und vor allen Dingen ein ganz spannendes Gestein ist der Ton. Der ist zwar eigentlich weich, man sagt, Stein muss doch hart sein. Nee, der zählt auch zu den Gesteinen. Und der Ton ist weltweit einzigartig hier im Westerwald und wird ganz oft verwendet. Und naja, wenn man bei Wandern mal so merkt, ach, mit der Hüfte, das klappt vielleicht nicht mehr so, ich bräuchte mal eine neue. Naja, vielleicht kommt das ein oder andere Ersatzteil für den Körper aus Keramik, ja, gemacht aus Westerwälder Ton.
Also auch im Zahn
überall. Auch Zahn, genau. Die Scheibenbremse vielleicht im Auto könnte auch sein, aus Westerwälder Ton gemacht.
Also eben nicht nur die Handwerker, an die man denkt, die Kunsthandwerker, auch genau. Im Prinzip die Zahntechniker, all diejenigen haben Berührung damit.
Keramik ist ein faszinierender Stoff. Man denkt immer nur, ah, das ist ein Dippen, was mir, wenn es hinfällt, kaputt bricht. Nein, nein, das ist ein Hightech-Werkstoff. Sogar im Handy ist Keramik drin.
Und du betreust ja, Michael, diesen Geopark. Ist das eine laufende wissenschaftliche Arbeit? Entdeckst du auch wieder Neues oder geht es darum, das zu schützen oder weiter zu vermitteln?
Wir arbeiten das nicht wissenschaftlich. Dazu haben wir einen Beirat. Da haben wir Professoren und Doktoren drin und die helfen uns dann. Wir koordinieren das Ganze, schaffen ein Netzwerk, um diese ganzen Sehenswürdigkeiten zum Beispiel für den Wandertouristen, aber auch für den hiesigen Bürger zu erschließen und natürlich für Schulen. Also der ganze Bereich Bildung und Vermittlung, den betreuen wir auch.
Zusammengefasst, einerseits natürlich Wandern wegen der Natur, gesund, all das, aber eben auch wegen der Geologie, lohnt sich hier?
Auf jeden Fall, der Westerwaldsteig zeigt es sehr, sehr schön. Man muss ja auch wissen, auf welchem Boden wandert man denn da.
Immer auf dem Boden der Tatsachen. Der nationale Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, wo Marmor, Stein und Eisen spricht und der Ton die Musik macht. Wir sind heute so ziemlich in der Mitte zwischen Frankfurt am Main und Köln, in der grünen Oase von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, im Westerwald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher speziell auf dem Westerwaldsteig. Er ist 235 Kilometer lang und zählt zu den schönsten Wanderwegen in Deutschland. Wanderern begegnen bei einem Besuch des Vogelparks Herborn, dem Wildpark in Bad Marienberg oder auch im Grenzbachtal interessante Tiere. Neben der Kurstadt Bad Marienberg mit Wild- und Basaltpark bindet eben der Westerwaldsteig als Wanderweg auch die historische Stadt Hachenburg an. Außerdem liegen die Klöster Marienstadt und Marienthal auf dem Weg. Damit untrennbar verbunden ist das Leben des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Kennt man ja von der Bank her sicher, ja? Und darüber sprach ich mit Jennifer Siebert. Sie leitet die Regional- und Kreisentwicklung im Landkreis Altenkirchen.
Raiffeisen begegnet man insbesondere auf der Etappe 12 im Raiffeisenland. Das ist zum Beispiel das Raiffeisenhaus in Flammersfeld, der Raiffeisenturm auf dem Bolzkopf. In Weierbusch gibt es eine Raiffeisenstatue und das Raiffeisenzentrum. Sehr schön ist auch ein kleiner Abstecher noch vom Westerwaldsteig nach Hamm. Da gibt es nämlich das Raiffeisenmuseum.
Dann kommen wir zum Marienthal mit eben seinem Franziskanerkloster und auch der Wallfahrtskirche. Liegen am Start oder auch am Endpunkt der Etappen 10 und 11, wenn man da übernachten will, wie auch immer. Was macht diesen Ort aus deiner Sicht so besonders?
Marienthal ist ein wahnsinnig idyllisches Örtchen. Die Sonnenstrahlen scheinen auf das alte Franziskanerkloster und der Ort hat einfach wahnsinnig viel Flair. Das ist ein ganz kleiner Ort, hat nur ein paar Häuser, fast mehr Gastronomie und Beherbergungsbetriebe als Privathäuser und unheimlich idyllisch und beruhigend.
Wir haben sehr viel Fachwerk, generell vor allem in Mähren. Ich habe gehört, dass man dort auch Zutritt zu einem besonderen Gefängnis hat in Mähren. Welches ist das?
Das ist das sogenannte Bullesje. Das ist ein altes Verlies. Das ist in Privatbesitz heute, kann aber unter Tage tatsächlich auch besucht werden. Und da sind Wanderer auch sehr, sehr herzlich willkommen.
Weiß man, wer da einsaß einst?
Da gibt es bestimmt die ein oder andere Legende im Ort. Die Einheimischen erzählen dazu mit Sicherheit auch gerne eine Geschichte, wenn man die anspricht. Mir persönlich ist das nicht bekannt, aber Mähren lohnt sich auch wegen der tollen Fachwerkromantik, die es da gibt. Es gibt ganz viele Fachwerkhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt eine wunderschöne Fachwerkkirche und die alte Schule aus dem 16. Jahrhundert. Also dieses ganze Ensemble lohnt auf jeden Fall einen Besuch.
Ist also auch nie zerstört worden durch Brände, durch Kriege, alles so erhalten?
Nein, ist tatsächlich so erhalten.
Im Grenzbachtal erwartet die Wandergäste gleich zwei Besonderheiten. Müsstest du uns erklären, Heckrinder und einen Klettersteig. Also Klettersteig kann man sich vorstellen und Heckrinder?
Heckrinder ist eine Rückzüchtung zum Auerochsen, der mittlerweile ausgestorben ist. Also das ist eine Rinderrasse, die dort für auch ein Beweidungsprojekt genutzt wird. Im Grenzbachtal wird eben versucht, die Natur zu renaturieren und die Heckrinder halten dort die Flächen frei von Büschen und von Dornen.
Jenny, was hat es mit dem Klettersteig auf sich?
Im Grenzbachtal, wo die Heckrinder sind, da gibt es auch einen Klettersteig, den sogenannten Hölderstein. Das ist eine Felsformation und da gibt es über 300 Meter einen richtigen Klettersteig, den man auch nur mit der passenden Ausrüstung nutzen sollte. Die Ausrüstung, die kann man sich ausleihen. Es ist aber auch möglich, dieses Teilstück dann über den Westerwaldsteig zu umgehen. Also da kann jeder sich dann aussuchen, ob er das Abenteuer-Klettersteig mitnehmen möchte oder lieber auf dem Westerwaldsteig bleibt.
Bist du jetzt sehr oft schon gelaufen, ja?
Teilweise. Also ich bin tatsächlich auch noch nicht komplett gelaufen, aber Etappen bin ich schon gelaufen und manche Strecken kenne ich in- und auswendig.
Und kennst deswegen sicher auch einige Weitsichtpunkte. Wir haben schon von einem gehört, wo man Richtung Rhein schauen kann, fast schon die Spitzen vom Kölner Dom. Welchen würdest du empfehlen?
Zum einen ist der Ausblick vom Raiffeisenturm gerade auch bei schönem Wetter unfassbar schön. Man hat einen ganz tollen Rundumblick. Man kann bis nach Montabaur, bis in die Eifel gucken, ins Bergische Land. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber so ein bisschen mein Geheimtipp ist der Sonnenberg bei Isert. Da guckt man in Kroppacher Schweiz hinunter auf die Nister. Gerade bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang ist das auch so ein Plätzchen, das beinahe magisch ist.
Ihr habt auch eine Hängeseilbrücke, nicht ganz so tief und lang wie die bei Castelaun. Wo muss ich da hinwandern, um die zu erleben?
Das ist die Hängeseilbrücke bei Flögert. Die ist 37 Meter lang. Und die ist über einen Zuweg von Wissen am besten erreichbar. Nach Wissen kann man auch mit der Bahn sehr gut fahren und von da aus über den markierten Zuweg dann auf den Westerwaldsteig. Ja, ist eine Stahlseilbrücke, ist schon abenteuerlich, wenn man da drüber läuft oder auch mit dem Fahrrad fährt. Die wackelt ganz schön und das macht auf jeden Fall auch viel Spaß.
Man schaut runter, schaut nicht ganz bis ans Ende der Welt, aber an das kann man theoretisch hier im Westerwald schauen. Am Westerwaldsteig gibt es einen Punkt, der nennt sich Weltendepfad. Was muss man sich darunter vorstellen?
Der Weltendepfad ist ein ganz uriger Pfad. Macht wahnsinnig viel Spaß, den zu laufen. Der ist sehr abenteuerlich. Es geht über Stock und Stein, über Steilhänge. Richtig viel Spaß macht die Nisterüberquerung, denn da gibt es nur Trittsteine in der Nister. Also man läuft nicht über eine Brücke oder über einen Weg. Man muss sich das auch ein bisschen trauen und aufpassen, dass man nicht ins Wasser fällt. Auch sehr idyllisch.
Macht es Sinn, den Westerwaldsteig von West nach Ost oder von Ost nach West zu laufen? Was würdest du empfehlen?
Ich glaube, das ist egal. Der ist in beide Richtungen wunderschön und es lohnt sich, ihn vielleicht sogar in beide Richtungen auch zu laufen.
Wir laufen heute zumindest gedanklich kreuz und quer über den Westerwaldsteig, um die schönsten Geschichten zu sammeln, hier bei uns in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Urlaub am Westerwaldsteig, Expeditionen und Geschichten in der grünen Mitte Deutschlands zwischen Main und Rhein. Der Westerwaldsteig mit seinen 16 Etappen zwischen 6 und 20 Kilometern Länge ist als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland zertifiziert. Alle 3 Jahre wird er umfassend überprüft, um diese Standards zu gewährleisten. Darüber sprach ich mit Ivo Rücker vom Wegemanagement.
Auf Schusters Rappen, tappen, wir den Berg hinab, auf Schusters Rappen, tappen.
wir den Berg hinauf auf Schusters Rappen. Tappen wir durch Tag und Nacht, weil Wandern so viel Freude macht.
Da geht es vor allen Dingen um den Belag des Weges. Haben wir naturnahen Untergrund oder laufen wir viel auf Asphalt? Was natürlich negativ ist, weil der Wanderer möchte natürlich eher diese naturnahen Untergründe haben und dadurch ein angenehmes Laufgefühl. Und da dürfen natürlich gewisse Prozentwerte nicht über- bzw. unterschritten werden an der Wegelänge. Damit der Weg dann auch das Zertifikat bekommt, dann muss natürlich auch der Weg dementsprechend markiert sein. Das heißt zum einen, die Logos müssen angebracht sein, die Wegweiser müssen aufgestellt sein. Die Infrastruktur drumherum muss stimmen, das sind Sehenswürdigkeiten, Bänke, Rastmöglichkeiten, Einkehrmöglichkeiten. Das Ganze spielt dann rein, das ist so ein Punktesystem und im Endeffekt wertet der Deutsche Wanderverband das dann aus und sagt, okay, der Weg erfüllt die Kriterien oder halt nicht.
Ivo, jeder Wegepart hat einen Abschnitt dieses Westerwaldsteigs zu betreuen. Von welcher Größenordnung sprechen wir da?
Also wir reden da von ungefähr 20 Kilometern, die jeder so zu betreuen hat, die er dann zweimal im Jahr zu begehen hat. Zu gucken hat, ob alles in Ordnung ist oder ob es Probleme gibt auf seinem Abschnitt, sei es, dass Bäume quer liegen, dass der Untergrund nicht mehr in Ordnung ist, dass also irgendwo nasse Stellen sind oder dass da irgendwas an Bauarbeiten sind oder dass auch Müll am Wegesrand liegt. Das Ganze hat er dann so in einem Protokoll zu vermerken. Das schickt er dann an uns vom Wegemanagement und wir prüfen das Ganze dann und gucken, an welche Stellen müssen wir das weiterleiten. Es liegt ein Baum um, melden das der Forstverwaltung und gucken dann, dass die Probleme schnellstmöglich beheben, dass der Wanderer also ohne Probleme auf dem Westerwaldsteig unterwegs sein kann.
Das stelle ich mir jetzt so einfach nicht vor, weil 20 Kilometer abzuwandern ist das eine, das würde man in, sag mal, 4-5 Stunden schaffen, locker. Aber er muss ja langsam laufen und sehr genau nach links und rechts schauen, braucht sicher mehrere Tage, um diese 20 Kilometer zu observieren erstmal.
Ja, also das ist schon ein Einsatz von, würde sagen, 2 oder 3 Wochenenden, je nachdem, wie viel Zeit man sich auch nehmen kann, weil er wirklich gucken muss, ist die Markierung noch in Ordnung, sind die Sprühmarkierungen noch am Baum oder fehlen irgendwo Plaketten, Aufkleber. Und wenn man da natürlich Erneuerungen durchführen muss, das hält ein bisschen auf, das kostet Zeit. Man ist also nicht so schnell unterwegs.
Oft hört man ja auch, dass Menschen sich auf Wanderwegen, gerade auch den Zertifizierten, einfach so ein Wandermarkierungsschild mitnehmen als Souvenir. Ist das auch bei euch so?
Das kommt schon ab und zu noch mal vor, aber das ist jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so der Fall. Ist auch dadurch, dass wir viel mit Sprühmarkierungen arbeiten, die also mit wo Farbe auf die Bäume gesprüht wird oder auch andere tote Gegenstände. Das kann man nicht einfach mitnehmen. Da müsste man schon sehr, sehr arg Hand anlegen.
Du sagtest, 20 Kilometer hat ein Wegepate zu betreuen. Der Weg ist so um die 280 Kilometer. Wird es so grob auf 14 Wegepaten hinauslaufen, die ihr seid?
Ja. Das sind so ungefähr, das ist die Größenordnung, die wir betreuen, so Wegepaten und auch ein paar Wegepatinnen natürlich. Also sind nicht nur Männer unterwegs, auch wenn sie zurzeit noch in der Mehrzahl sind.
Ich wollte gerade fragen, muss man sehr, sehr sportlich sein? Ist es eine Männerdomäne oder ist es auch für Frauen machbar?
Das ist auf jeden Fall auch für Frauen machbar, das ist kein Problem. Also wenn man ein bisschen sportlich ist und auch ein bisschen engagiert ist, ist das alles kein Thema. Man hat schon seinen Rucksack dabei, der hat ein paar Kilo, aber das ist kein Problem.
Es gibt keinen Sportaufnahmetest dafür.
Nein.
Und dennoch sucht sich ja auch Ihr Nachwuchs, oder wie schaut es aus bei euch?
Ja, es gibt natürlich immer wieder Nachwuchs, den wir suchen, weil auch die ersten Wegepaten, die jetzt schon seit Beginn dabei sind, kommen auch langsam in das Alter, wo sie sagen, okay, jetzt reicht es auch mal. Aber das Schöne ist, dass wir immer mal wieder ein paar Initiativbewerbungen für den Posten des Wegepaten kriegen.
Es ist ja ein toller Nebenjob, wenn man es überhaupt so bezeichnen darf. Man ist sehr viel in der Natur, lernt sehr viel kennen und verbindet quasi die Arbeit auch noch mit der wenigen körperlichen Ertüchtigung.
Ja, also wenn das Wetter schön ist, ist natürlich ein sehr schöner Freizeitspaß. Ja, aber wenn das Wetter schlecht ist, geht man ja nicht raus. Dann kann man nicht markieren, dann sind die Bedingungen nicht geeignet. Also es ist eine sehr nette Sache, ja.
Was ist, Ivo, dein Lieblingsabschnitt auf dem Westerwaldsteig?
Oh, da gibt es mehrere. Also ich bin ja von Haus aus Geograf, deshalb ist das natürlich für mich sehr interessant, so einen Wanderweg auch mitzubetreuen. Zum einen, was mich immer wieder freut und fasziniert, ist halt auch die Ruhe entlang des Weges, weil wir da viel durch Wald und auch Wiesen oder entlang von den kleineren Flüsschen im Westerwald kommen, wo es auch wirklich abseits der Verkehrsströme schön ruhig ist. Aber was natürlich dann so das Geografenherz höher schlagen lässt, ist, wenn man zum Beispiel von der Fuchskaute runtergeht und hat den Blick über den ganzen Westerwald vor sich und guckt so in die Weite. Das ist natürlich schön. Oder dann auch das Gegenteil, wenn man entlang der Nister in der Kroppacher Schweiz unterwegs ist, dann so dieses eng eingeschnittene, schöne Flusstälchen hat mit dem Fluss und dem Bach, einen schmalen Weg daneben. Das ist auch so ein Highlight. Und dann, wenn man von Ost nach West läuft, der Abstieg ins Rheintal. wenn man dann auf einmal sieht, okay, hier bin ich jetzt kurz vor Schluss und dann gucke ich in das Rheintal runter von den Höhen des Westerwaldes. Das sind dann so die Ausblicke, ist das, was es lohnenswert macht.
Wandern, ach Wander, fort stets und fort.
Ivo Rücker über die Arbeit der Wegepaten auf dem Westerwaldsteig. Dieser Wanderweg hat nicht nur Natur und Kultur zu bieten, auch Kulinarik und sogar Weihnachtliches, wie wir in den nächsten Etappen noch erleben werden. Hier ist Rias. Reisen ist auch spürbar, wenn es ins Ohr geht, wie bei uns hier. Alexander Tauscher unterwegs auf dem Westerwaldsteig für die Radioreise. Der Westerwald als rechtsrheinisches Schiefergebirge erstreckt sich auf rund 3000 Quadratkilometern über drei Bundesländer. Bei diesen Dimensionen ist es kein Wunder, dass sich die Westerwälder Region durch vielfältige Spezialitäten auszeichnet. Ob es um spirituosen Biere, Weine oder auch deftiges Essen geht. Der Wanderer kann sich also gut stärken und darüber sprach ich mit Odette Freitag vom Hotel zur Post in Bad Breitbach.
Oh, du schöner.
Wir liegen eigentlich optimal, nämlich mehr oder weniger genau am Westerwaldsteig. Und zwar direkt Ausgangspunkt für Etappe 16 und Etappe 15. Also kurz vor Schluss. Also wenn man bei uns ist, hat man es fast geschafft. Also im idyllischen Wietal, im rheinischen Westerwald und inmitten von Natur.
Ihr seid noch Rheinland-Pfalz aber, ja?
Wir sind noch Rheinland-Pfalz. Also hinter Linz fängt ja schon dann der Nordrhein-Westfalen an. Aber wir sind definitiv noch Rheinland-Pfalz.
Und ihr seid am Ende einer Etappe, also man kommt ausgepowert zu euch, wird dann gestärkt. Wir reden gleich über die besonderen Sachen. Zunächst mal allgemein, ihr seid Naturgenusspartner. Was verstehst du darunter?
Naturgenusspartner ist eine Vereinigung, die von der Mittelstandsförderung in Neuwied ins Leben gerufen wurde. Und zwar da nur Gastronomen, allerdings natürlich auch die Lieferanten und Partner, also Hersteller von regionalen leckeren Produkten. Nämlich ganz viele Bauernhöfe sind da natürlich dabei, Imker, Ölhersteller. Und wir haben uns der Regionalität verschrieben, wie auch die anderen Gastronomen, die da mit in der Vereinigung sind. Und zwar kaufen wir eigentlich fast ausschließlich, was natürlich möglich ist, in unserer Region ein. Das heißt, unser Küchenchef fährt zum Beispiel auch in die Mühle in Breisig und holt da das Mehl für sein selbstgebackenes Brot. Wir kriegen den Honig vom Imker, wir kriegen die Wurst aus dem Nachbarort noch vom Metzger. Also alles wirklich regional und, ja, wie man sagt, wird das so heute so schön nachhaltig.
Nachhaltig, dieses geflügelte Wort, genau. Vergleichbar auch mit dem, was eure Kollegen im Hunsrück machen, da ist ja Elvis von hier, das ist das Pendant dazu.
Genau, ja? Das ist Pendant dazu, genau. Es werden immer mehr, also, und wir können auch einfach sagen, also unsere Gäste sind da echt dankbar und honorieren das auch und sagen halt, dass sie auch wirklich dankbar sind, dass wir halt genau so denken. Natürlich kostet das ein oder andere Essen dann vielleicht einen Euro mehr, aber das geben unsere Gäste gerne aus, weil sie wissen, sie haben Qualität auf dem Teller.
Und eben keine Hummer aus dem Atlantik.
Haben wir auch nicht,
ne? Braucht ihr nicht, ne?
Wir haben so viele tolle Westerwälder Gerichte auch und auch die regionale deftige Küche eigentlich noch so mit Roulade und Sauerbraten. Ne? Also bei uns wird noch ein Sauerbraten selbst eingelegt und selbst gemacht. Also nicht vom Pferd, weil da kriegen wir immer Ärger, sondern in dem Fall ist vom Rind.
Sauerbraten dann auch süß-sauer,
ja,
rheinisch.
Ja, die rheinische Variante, ne? Mit Rosinen in der Soße. Und ich als gebürtiger Thüringer bin nicht ganz so der begeisterte Sauerbratenesser, aber ich weiß, dass es bei unseren Gästen hervorragend ankommt.
Und ich bin gebürtiger Sachs und kenn auch den Sauerbraten noch ganz anders.
Genau, ich sage immer so schön, ich sage, wer süß-sauer essen will, geht zum Chinesen, aber da kriege ich immer Ärger im Rheinland. Also ich meine, mittlerweile bin ich jetzt 32 Jahre hier, man hat sich dran gewöhnt. Sagen wir mal, es gibt so viele andere leckere Gerichte, da muss man jetzt auch nicht zwingend den Sauerbraten essen.
Denn ihr macht ja auch viel mit Linsen zum Beispiel, ne?
Ja, wir haben auch natürlich einen Hof, wo wir die Linsen herbekommen, der Anna-Hof, und da machen wir dann Linsenburger, aber auch Linsen-Bolognese, also auch für unsere vegetarischen und veganen Gäste. Ist auch da natürlich auch wieder unter dem Gesichtspunkt Regionalität.
Es gibt noch andere schöne Gerichte aus der Region, zum Beispiel einen Dippekuchen.
Dippekuchen, ja, das ist natürlich auch regional. Also da kann man auch gar nicht dran vorbeikommen. Im Westerwald richtig Mettwurst eigentlich gehört da rein, Zwiebeln. Natürlich viel Kartoffeln, ist eigentlich wie so ein Auflauf. Und wir haben den bei uns zum Beispiel auf der Karte zu unserer Hirschbratwurst, auch aus heimischer Jagd.
Und es gibt Sachen, die habt ihr nicht immer unbedingt auf der Karte, aber die sind auch bekannt aus der Region, wie Biersuppe oder Westerwälder Eierkäse.
Ja, das haben wir jetzt nicht, aber unser Küchenchef ist ja immer erfinderisch und kreativ. Also vielleicht nehme ich es ja mit nach Hause dann. dass wir das nächste Mal machen.
Also einfach mal einkehren bei Odette und schauen, was sich da auf der Speisekarte so getan hat. Wanderer können von hier aus zwei süffige Ausflüge unternehmen und damit auch die Geschichte der Biere im Westerwald kennenlernen. Ein Ausflug führt in die Steffensbrauerei in Kasbachtal. Sie ist zwar inzwischen stillgelegt, bietet aber historische Führungen und deftige Küche in der dazugehörigen Brauereischenke an. Der andere Ausflug führt in die Hachenburger Erlebnisbrauerei. Hier kann man zum Beispiel Biersommelier-Verkostungen oder auch einen Profi-Zapfkurs buchen. Also Prost! Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft, kommt die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute vom Westerwaldsteig, also Urlaub in Deutschland. Der Westerwaldsteig beginnt im hessischen Herborn. Von dort aus steigt er allmählich bis auf rund 650 Meter an. Die Fuchskraute ist der höchste Gipfel. Anschließend führt der Wanderweg durch die Holzbachschlucht und auch an Westerburg vorbei zur Westerwälder Seenplatte, einem Sumpfgebiet mit 7 Weihern. Odette Freitag vom Hotel zur Post empfiehlt gerade auch in der Vor- und Nachweihnachtszeit einen Ausflug nach Waldbreitbach. Denn der Wind, so sagt sie, der pfeift hier gar nicht so kalt, weil er eben über das Tal hinwegfegt.
Im Westerwald, denn da pfeift ja der Wind so kalt.
Ich sage immer salopp, Weihnachten dauert in Waldbreitbach ein bisschen länger wie woanders. Sind wir bekannt als Weihnachtsdorf und haben da auch ganz tolle Attraktionen und wirklich Sehenswürdigkeiten, nämlich die auch im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Wir haben unter anderem die größte Naturwurzelgrippe der Welt, nur aus Wurzeln. Da sind keine Schrauben und keine Nägel verbaut, die in der katholischen Kirche dann aufgebaut ist. Und wir haben den größten Lichterstern der Welt oder Stern zu Bethlehem. Der geht dann sozusagen über den ganzen Berg, ist ein Wanderweg und sollte auch erwandert werden, weil da auch überall in den Büschen, in den Bäumen Krippen versteckt sind oder man dann auch erkunden kann. Aber auch der schwimmende Adventskranz auf der Wied, die schwimmende beleuchtete Krippe, die große Weihnachtspyramide, das Glockenspiel sind also wirklich tolle Sehenswürdigkeiten. Es ist einfach heimelig in der Zeit. Vom ersten Advent bis Ende Januar stehen die Attraktionen, sind jederzeit zu besichtigen und einfach auch zu verbinden mit einem kleinen Spaziergang durch den Ort, weil in allen öffentlichen Gebäuden, aber auch zum Teil Privathäusern, sind Krippen ausgestellt in den Fenstern. Das ist der kleine Krippenweg, den lohnt sich auf alle Fälle zu wandern.
Seid ihr quasi so ein kleines Weihnachtszentrum auch der Region?
Das Weihnachtsdorf und haben da schon ganz, ganz viele Gäste begrüßen dürfen aus ganz Deutschland, aber auch aus Belgien oder aus den Niederlanden. Ja. Gerade wir auch haben dann öfters belgische und niederländische Gruppen, denen wir zwingend den Weg durch das Weihnachtsdorf halt empfehlen. Und ich gehe dann auch gerne selber mit, erkläre da hier und da was und mache es aber ein bisschen lustig, so dass es nicht so langweilig ist. Ne? Ja. Das ist so wie so eine Museumsführung, sondern soll Spaß machen.
Seid ihr dann auch so ein Ausflugshotel für die Kölner, gerade auch für die Frankfurter?
Die Frankfurter leider ein bisschen weniger, also da hätten wir gerne noch ein paar mehr von. Eher so Köln, Düsseldorf, die Richtung geht's. Komischerweise relativ viele Gäste her haben, ist zum Beispiel die Schweiz. Wobei ich immer denke, die haben die schöneren Berge, aber gut, der ein oder andere mag vielleicht auch mal einen nicht ganz so hohen Berg. Ne?
Und es ist günstiger bei euch?
Und es ist, denke ich, günstiger, ja, da glaube ich schon dran. Ja, wir haben viele Motorradfahrer, weil einfach wir auch ein optimaler Ausgangspunkt sind. Weil egal, ob die an die Lahn fahren wollen, am Rhein entlang in den Westerwald, also da bietet es wirklich für den Motorradfahrer alles, was das Herz begehrt. Und das Schöne ist, sie kommen immer wieder, weil sie sagen, mein Gott, das wussten wir gar nicht, dass das hier so schön ist.
Und zu euch kommen auch die Wanderer, die eben auf den Westerwaldsteig von Etappe zu Etappe wandern, die bei euch ein, zwei Nächte bleiben?
Manche ja, weil wir sind ja eigentlich genau an Etappe 15 und 16 gelegen. Gut, die ganz Hardcore-Wanderer, die machen sowas an einem Tag, aber im Normalfall soll es ja auch Spaß machen und gemütlich sein. Und dann ist dann halt der eine Tag die Etappe 15 dran, also sprich Strauscheid nach Waldbreitbach und natürlich der andere Tag dann von Waldbreitbach ausgehend zum Rhein, also zum Ende hin und natürlich eine Tour reicht, also man muss ja nicht hin und zurück wandern, sodass wir sie morgens dann tatsächlich zum Beispiel nach Strauscheid fahren mit einem Lunchpaket, was sie dann gepackt haben und dann geht's los auf die 17 Kilometer Etappe. Macht schon Spaß.
Du selbst, Odette, bist eine Zugereiste aus Thüringen? Woher aus Thüringen? Aus welcher Region da?
Bad Langensalza, Erfurt, Eisenach, so in die Richtung. Genau, eigentlich aus dem Thüringer Becken, aus dem Thüringer Wald.
Da hätte mich gewundert, wie man vom Wald zum Wald kommt.
Genau, aber halt von Dorf zu Dorf, sage ich mal. Ne? Also, weil ich komme auch eigentlich vom Dorf und wollte auch nie in eine Großstadt. Und das Schöne ist an Waldbreitbach, es liegt optimal. Also, ich bin relativ schnell in der Großstadt. 70 Kilometern ist Köln. Ich kann ganz fix nach Koblenz, was jetzt keine Großstadt, aber schon für mich als Dorfkind eine größere Stadt ist. Oder Bonn. Und da ist man wirklich sehr, sehr schnell und liegt optimal. Also, Oh, es ist für jeden was dabei eigentlich. Komme ich gut zurecht da.
Hast dich auch schon längst eingelebt und nie bereut die Reise tief in den Westen jetzt?
Nee. Also ich bin ja jetzt mittlerweile länger hier wie damals zu Hause. Der Rheinländer sagt, du kommst aber nicht von hier. Und der Thüringer sagt, nö, du bist aber nicht von hier.
Also, ich höre nichts mehr Thüringisches raus.
Gibt nur so ganz bestimmte Wörter. Daher, da merkt man sofort. Ich kenne welche, die kannte ich schon 5 Jahre. Und irgendwann kam sie drauf, du bist ein Ossi. Und ich so, wieso? Du hast Plaste gesagt. Das ist das Wort, was halt alle verrät. Das möchte ich aber auch nicht ändern. Also es ist genau so, wie es ist. Richtig. Ich bin mittlerweile schon eher der Rheinländer.
Und einer eben der charmanten Gastgeber hier am Steig.
Das hoffen wir und da legen wir allen Wert drauf. Ja.
Odette, eine, die längst heimisch hier im Westerwald ist. Und einen echten Westerwälder Jungen, den treffen wir gleich. Einen, der für seine Heimat brennt und das im doppelten Sinne. Ich wünsche gute Erholung, denn die Ohren haben jetzt Urlaub. Dafür sorgen wohlklingende Töne aus der Radioreise mit Alexander Tauscher heute vom Westerwaldsteig. Der Wanderweg führt durch liebliche Dörfer und historische Städte. Uns führt der Weg nun ins idyllische Nistertal. Hier liegt nämlich eine Brennerei, deren Geschichte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Was einst als kleine Kornbrennerei begann, hat sich im Laufe der vielen Jahre zu einer der führenden Destillerien Deutschlands entwickelt. Die Birkenhof-Brennerei hat sich auf hochklassige Destillate spezialisiert. Ich traf den jungen, dynamischen Destillateurmeister Jonas Klöckner.
Ich habe die Ausbildung zum Destillateur gemacht, habe anschließend Getränktechnologie studiert und auch meinen Destillateurmeister gemacht.
Und kommst du aus einer großen, langen, traditionsreichen Familie?
Wir sind in der Birkenhofbrennerei und es gibt es schon eine Weile. Seit 1848 sind wir am Brennen in Nistertal oder damals Erbach. Kommen vom Kornbrennen, das heißt eine traditionelle Kornbrennerei in der Region, eigenes Vieh, eigenes Getreide, sowas früher. Und da sind wir natürlich mit der Zeit gegangen und unsere Brennerei hat sich weiterentwickelt zu einer Brennerei, die ein breites Portfolio hat von Obstbränden, Whisky, Likören, Kräutern, breit gespickt mit vielen verschiedenen Produkten.
Über die wir gleich noch sprechen werden. In welcher Generation bist du inzwischen, Jonas?
Ich stelle zusammen mit meinem Bruder die 8. Generation.
Und es war für dich auch keine Frage, eben nicht in der Brennerei weiterzuarbeiten?
Nein, tatsächlich nicht. Wer kriegt eine Möglichkeit, so einen schönen Betrieb zu bekommen, ein spannendes Handwerk auszuführen in einer unglaublich tollen Branche mit tollen Produkten? Was wirklich was sehr Dankbares ist in unserem Job ist, wenn wir über Whisky reden, dann ein Lächeln in das Gesicht zaubern kann.
Und du kannst auch selbst lächeln, weil du eben schon in ganz jungen Jahren eine hohe Auszeichnung eingefahren hast als Bester der Branche im Jahr 2021.
Genau, ich bin damals bei der Craft Spirit in Berlin als Young Craft Distiller of the Year ausgezeichnet worden, was ich ein bisschen als Vorschusslorbeeren betrachte, weil der Großteil meines Berufslebens ja noch vor mir liegt.
Ihr legt großen Wert auf Regionalität in eurer Brennerei, das heißt, ihr nehmt ausschließlich Produkte, Beeren, Kräuter hier aus dem Westerwald?
Nein, das natürlich nicht. Und wenn wir uns umschauen in unserer Kulturlandschaft, dann stellen wir fest, dass wir ja ein Mittelgebirge sind. Wir haben nicht viel an Streuobst, an Wiesen, an Beeren, was bei uns wächst. Dafür ist das Klima bei uns einfach zu harsch. Wir haben dafür andere regionale Produkte, die wir machen können, was im Westerwälder niemals im Schrank fehlen darf, ist ein Westerwälder Kümmel, aber auch der Westerwälder Korn. Wir haben aber auch Kräuterspiritosen, wie zum Beispiel den Christians, eine Rezeptur, die ja von einem Kuhhirten im Westerwald erfunden wurde, die wir weiterführen. Und wir haben natürlich auch 2 Westerwaldsteig-Produkte bei uns im Sortiment. Das eine ist unser Wegweiser, damit der Wanderer auch schön nach Hause findet oder zum Ziel der nächsten Etappe. Das ist eine Pflaumenspirituose, was ganz Tolles für zwischenbei für die Pause, die man hat. Und wenn man wissen will, wie weit man gekommen ist, dann trinkt man am besten unseren Meilenstein. Das ist ein Kümmel mit ein bisschen Rum drin.
Genau, und dann weiß man, man ist am Ende von Etappe 6, am Beginn der 7 und kann bei euch nicht nur trinken, auch etwas erleben in der Brennerei, Jonas.
Wir haben nicht umsonst uns auf die Fahne geschrieben, eine Erlebnisbrennerei zu sein. Wir sind offen, wir zeigen, wie wir die Sachen machen, was wir machen und jeder ist willkommen, uns zu besuchen. Sei es am Ende der Wanderung mal gerade bei uns im Hofladen reinzuschauen oder eine Verkostung. Eine ganz normale Führung, ein bisschen die Brennerei anschauen und danach ein paar Produkte probieren oder vielleicht doch eher einen Genussabend. Obstbrände probieren, wie funktionieren sie mit Käse, mit Schokolade, mit anderen Spezialitäten. Was für einen Käse kann ich denn jetzt eigentlich zu einer Spirituose servieren? Sehr spannendes Produkt.
Ja, wenn man Dinner mit begleitenden Weinen kennt, aber in dem Fall wäre es quasi ein Abendessen mit begleiteten und auch passenden Bränden.
Genau.
Du bist ein leidenschaftlicher Brenner, brennst also für deinen Job, Jonas. Es ist ja ein Job, wo du auch immer wieder kosten muss, abschmecken muss. Wie kann man da die Kontenance bewahren, ohne dann zu sehr schon im Rausch zu sein, aber trotzdem alles auch schmecken zu müssen?
Kontenance, das ist genau das richtige Wort. Die muss man bewahren. Wenn es um berufliches Verkosten geht, dann muss man professionell bleiben. Denn es geht nicht, dass ich ein Produkt probiere. Wenn ich das den ganzen Tag lang machen würde, immer alles runterschlucken würde, dann würden wir auf allen Vieren die Firma verlassen. Nein, wir probieren, aber man darf es fast gar nicht zu laut sagen. Wir spucken danach wieder die Spirituose aus.
Schade.
Schade, aber nötig, weil ansonsten wird man da betrunken. Und es ist tatsächlich so, wenn man 1, 2, 3 Spirituosen getrunken hat, dann sind die Sensorik wirklich so getrübt, dass man danach nicht mehr ehrlich ein anderes Produkt bewerten kann.
Und dazwischen auch sicher Wasser trinkt, damit wieder der Gaumen neutralisiert wird?
Man sollte sich schon neutralisieren, genau.
Du siehst sehr sportlich dynamisch aus. Hast du Zeit zum Wandern noch, Jonas?
Wir wandern gerne bei uns, zum einen in Nistertal selbst um unseren Ort, aber auch die ein oder andere Westerwaldsteig-Etappe ist gerne dabei.
Ich wollte dich fragen, was deine Lieblingsetappe ist, Jonas. Ich vermute sehr stark die, die zur 6 führt und zur 7, oder gibt es noch andere Bereiche?
Das ist das Schöne bei uns im Westerwald. Jede Ecke ist schön, sei es der hohe Westerwald mit den Etappen, die dort liegen, oder wenn wir dann nachher runter Richtung Sieg kommen. Ich muss tatsächlich sagen, vor unserer Haustür ist meine Lieblingsetappe. Und da sind Teile drin, die wir auch mal einfach so gehen bei uns. Oder wo man schnell mal mit dem Fahrrad hinfährt und dann eine Runde dreht. Und zwar die Etappe 6 von Freiling nach Nistertal. Wenn wir in Freiling starten, kommen wir dann an die Westerwälder Seeplatte. Eine wunderbare Kultur- und Naturlandschaft. Geht mit wunderbaren Blicken über den hohen Westerwald hinweg. Kommt dann in Alpenrot vorbei. Und da, wenn man auf dem Turm hochgeht, dann hat man einen unglaublichen Fernblick. Man sieht bis hoch ins Siegerland, den hohen Westerwald, die Fuchskaute, den Salzburger Kopf sieht man. Und wenn man in die andere Richtung schaut, sieht man bis zum Siebengebirge, fast bis nach Köln. Der Westerwaldsteig ist nun mal Teil des Westerwaldes. Wir sind Teil des Westerwaldes und somit bauen wir auf dasselbe Fundament.
Jonas Klöckner. Man merkt, wie stark er mit seinem Handwerk und auch der Region verwurzelt ist. Er ist ein experimentier- und kontaktfreudiger Netzwerker, der auf handgemachte Destillate steht. Von ihm, denke ich, wird man in den nächsten Jahren noch einiges hören und sicher auch schmecken. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus dem schönen Westerwald eine gedankliche Tour über den Westerwaldsteig. Der Westerwaldsteig ist freilich nicht der einzige Wanderweg in diesem Gebirge. Ein weiterer zertifizierter Etappenwanderweg ist der Wiedweg, der über 7 Etappen und insgesamt 110 Kilometer führt, von der Quelle bei Linden bis hin zur Wiedmündung am Rhein in Neuwied. Wo es für Familien und Kinder lohnt oder auch weniger und wo Campingfreunde auf ihre Kosten kommen, das erklärt uns nun Maja Büttner, eingeleitet von den Wanderfreunden im Westerwald.
Umgeben von den Flüssen, der Wied, der Land im Rhein, wird dieses schöne Waldesland so manchen noch erfreuen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich über den Steig zu informieren, sowohl in gedruckter Form als auch digital. Für den ersten Überblick können sich Interessierte kostenlos einen Flyer bestellen, der eine große Übersichtskarte mit allen zertifizierten Wanderwegen im Westerwald erhält. Und für eine detaillierte Information bietet sich die kostenlose Fernwanderwegebroschüre an. Und für diejenigen, die noch detailliertere Informationen benötigen, haben wir einen Online-Tourenplaner zur Verfügung. Da kann man sich quasi die Tour direkt mittels QR-Code runterladen. Es gibt zahlreiche Fotos und auch Tipps zu Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Für Wanderer, die gerne Stempel sammeln, die digitale Wandernadel für die gesamte Region Westerwald. Als Wanderer kann man hier sich bei Erreichen einer gewissen Punktzahl Medaillen holen, wie beispielsweise Weller Bronze, Weller Silber und Weller Gold. Die Auszeichnungen werden dann digital auf das Smartphone übertragen und man bekommt eine Urkunde zugestellt. Die entsprechende App dazu heißt Summit Links.
Wie ein Sportzeichen früher quasi.
Genau, wie eine Medaille.
Sehr schön. Es ist ein klassischer Etappenwanderweg. Wir haben einige in der Sendung auch vorgestellt, zumindest ansatzweise. Habe ich trotzdem die Möglichkeit, Tagestouren auf dem Westerwaldsteig zu unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Die sogenannten Erlebnisschleifen basiert darauf, Teilstücke des Westerwalds mit anderen vorhandenen Wanderwegen zu verbinden. Zwei besonders reizvolle Schleifen sind die Westerwaldsteig-Erlebnisschleife Hügel, Seen und eine Schlucht und die Westerwaldsteig-Schleife Wiedblick-Tour. Zwischen den Etappen 5 und 10 gibt es mehrere Bahnhöfe, die über Zuwege an den Hauptweg angebunden sind. Das heißt, ich kann vom Bahnhof direkt dann zum Westerwaldsteig laufen über einen Zuweg und da lassen sich eben auch tolle Tages- und auch Mehrtagestouren kombinieren und planen.
Wie ist es für Familien geeignet? Weil gerade die haben das Problem, dass die Kinder nicht immer in der Wanderlaune sind, auch mal unterwegs abbrechen, keine Lust haben oder dann plötzlich eine andere Tour machen wollen. Bietet sich dieser Westerwaldsteig auch für Familien, gerade auch mit Kindern an?
Ja, Westerwaldsteig ist wahrscheinlich nicht für Familien mit kleinen Kindern geeignet, da das doch sehr lange Strecken sind. Es gibt aber je nach Kondition und Interessen der Kinder Tagestouren entlang der Strecke und entlang des Steigs, die durchaus attraktive Optionen sein können. Zum Beispiel die erste Etappe, die Schauhöhle, Herbstlabyrinth und die Steinkammern. Das ist für Kinder sicherlich faszinierend. Die vierte Etappe beispielsweise führt durch die Holzbachschlucht, während die sechste Etappe die Westerwälder Seenplatte und den Krebersberg mit seiner Hütte und dem Aussichtsturm bietet. Der Stöffelpark ist eine Idee und auch der Basaltpark entlang der Strecke. Zudem gibt es auf der siebten Etappe einen Wildpark und einen Kletterwald, was für Familien ein spannendes Abenteuer sein kann. Und auch auf der 13. Etappe gibt es einen Klettersteig für ja, abenteuerlustigere Kinder.
Wanderer sind ja auch Naturmenschen, die oft auch unterwegs gerne in der Natur nachts bleiben. Wie schaut es aus mit dem Angebot an Campingplätzen hier im Westerwald?
Wir haben hier sehr, sehr viele Campingplätze, die vor allem auch an Seen liegen. Beispielsweise an der Westerwälder Seenplatte sind verschiedene Campingplätze, wo man eben dann auch direkt an einen Badestrand angebunden ist und auch an die Gastronomie. Von dort aus starten auch viele Wandertouren, viele Radtouren, wo man auch dann eben direkt um die Seenplatte herumfahren kann. An der Krombachtalsperre oder auch am Heisterberger Weiher. Es gibt in der Region viele, viele Möglichkeiten für Camper, hier zu übernachten.
Maja, was ist dein Lieblingsort oder deine Lieblingsetappe im Westerwald auf dem Westerwaldsteig?
Das ist tatsächlich die Etappe direkt am Dreifelder Weiher. Da führt so ein kleiner Pfad entlang direkt am See, wo man dann auch von dort aus direkt auf den See schaut. Kann die Badegäste beobachten, kann den Campingplatz sehen und man kann dort eben auch einkehren. Also das ist für mich eigentlich die schönste Stelle am Westerwaldsteig.
Westerwald, du bist so schön, mit deinen Tälern, deinen Höhen und so herrlich anzusehen, die vielen Wälder und die Wiesen. Westerwald, du schönes Land, du bist so vielen wohlbekannt.
Jetzt ist dieses schöne Land auch den Radioreisehörern bekannt. Gerne verlängern wir den Urlaub im Westerwald in alle Himmelsrichtungen. Wir sind ja hier zwischen Köln und Frankfurt am Main, also aus beiden Städten haben wir Sendungen. Mit uns geht es genauso rüber nach Hessen, ins Ederbergland zum Beispiel, oder nach Westen an die Mosel. www.radioreise.de, das ist unser Urlaubskatalog zum Hören und Sehen, mit den Sendungen als Podcasts und Blogs, natürlich auch mit Impressionen dieser Reise aus dem Westerwald. www.radioreise.de und überall da, wo man eben auch im Westerwald gute Podcasts finden kann. Mehr Infos zum Urlaub im Westerwald und all dem, was man auf dem Westerwaldsteig erleben kann, unter www.westerwald.info. Und damit grüße ich die Wanderfreunde in nah und fern. Goodbye, au revoir, arrivederci, adios, sayan, vislat, dasvidanya und tobabachanya, chadet, totsiens, haida, farewell, hyvasti, antio, ayewomba, gülügül, dovedjenje, ilakwa und shalom und einfach tschüss.
Hallo, hier ist die Maja nochmal und jetzt seid ihr gefordert, kommt doch selbst mal in den Westerwald, erlebt den Westerwaldsteig und die gesamte Region und schaut, was man hier alles vor Ort so erleben kann.
Ich bin der Jonas und sage tschüss zu euch. Ich wünsche euch viel Spaß im Westerwald und habt immer eine Flasche Schnaps dabei. Prost.
Als Odette Freitag kann ich nur sagen, Sie sind willkommen bei Freunden bei uns und kommen Sie einfach ins schöne Wiehtal. Sie sind immer gerne gesehen.
Ivo Rücker, ich sag dann mal tschüss. Und wer Lust hat, auch Wegepate zu werden am Westerwaldsteig, der ist gerne eingeladen, sich bei uns zu melden.
Jennifer Siebert, ich kann euch sagen, bei uns im Westerwald gibt es definitiv mehr als nur frischen Wind. Es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen und den Westerwaldsteig zu wandern.
Michael Volkwein, wo Marmorstein und Eisen spricht und der Ton die Musik macht. Rohstoffe in unserem Geopark Westerwaldland Taunus. Da bin ich zu Hause.
Ja, da könnte das Zuhause für den nächsten Urlaub liegen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.